meine Frau und ich haben auch nie das Verhandeln, wir haben nie das berühmte Gespräch, wo du am Tisch sitzt, oh, jetzt ist das erste Kind unterwegs, wie machen wir es? Mhm. Das war für uns beide so unausgesprochen klar gewesen.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Baby Steps, weisst
du? Unser ganzes Leben wird digital. Warum also nicht auch Post? Wir von Any Working Mom arbeiten seit 2 Monaten mit der digitalen Postbox von Peaks. Unsere Post wird eingescannt und wir können sie bequem am Kompi beantworten, sortieren oder im Bedarfsfall auch löschen. Alle Unterlagen können wir taggen und ablegen, sodass wir alles wieder finden und von überall her darauf zugreifen können. Also wir sind Fan. An dieser Stelle ein ganz herzliches Merci an unseren Sponsor.
Mein Gesprächspartner Benz Friedli hat jahrelang über sein Familienleben geschrieben. Über kleine und grosse Sorgen, über ernste Momente und viele lustige Anekdoten. «Hausmann der Nation» hat man ihn genannt. Mittlerweile redet Benz nicht mehr so gerne über sein Ausmaß ein. Warum, das verratet er bei uns. Weil für uns hat er nämlich eine Ausnahme gemacht. Viel Vergnügen!
Es ist ewige Zeit her, dass du die Kolumne geschrieben hast oder dass du angefangen hast mit dieser. Hast du gehofft, wir sagen jetzt weiter in dieser ganzen Diskussion?
Oh ja, also als ich aufgehört habe, die Kolumne «Der Hausmann» zu schreiben, das war im 15. Anfangs 15. Und dann habe ich sie genau 10 Jahre geschrieben. Und ich bin jetzt eher gegen noch Hausmann, aber ich habe dann gesagt, hey, der mit dem Hausmann, in Anführungszeichen, der Nation oder was auch immer, der muss jetzt schleunigst aufhören. Ich bin jetzt langsam auch so weit, dass sie nicht mehr öffentlich so wahrgenommen wird. Oder dass die Lokalradios, die anrufen mit irgendeiner Frage zu den Fixlin-Tüchern, dass das weniger wird. Mhm. Gut, jetzt rede ich mit dir wieder über das. Aber also, ich bin sicher noch zu einem grossen Teil Hausmann, aber ich will nicht mehr so öffentlich davon reden. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich wirklich gehört mit dieser Kolumne nach diesen 10 Jahren, ich habe schon, als ich angefangen habe, 2005, gemeint, wir seien viel weiter. Ich habe so ein bisschen verschrieben über Familie und Kinder und nicht gross gedacht, ich mache das Hausmann-Ding als grosser Exot, weil du lebst schon irgendwie in einem städtischen Umfeld mit deinen Kollegen, Freundinnen, befreundeten Familien, die auch ihre Teilzeitmodelle haben. Und ich habe das Normalste vor der Welt gefunden. Und dann war es gerade so gewesen, im 2005, dass meine Frau auf 100% aufstocken konnte und irgendwann meinen Job ganz noch an Nagel gehängt. Dann war ich wirklich daheim, 100%. Und habe so gedacht, ich schreibe einfach so über Family. Aber dann hat sich das sehr schnell so zum, bin ich der absolute Exot gewesen. Und das hat das erst gemerkt, vorweg. Und dann sind es 0,6 von allen Familien in der Schweiz, wo der Mann mehr als die Hälfte von dieser Familienbüte gemacht hat. Das waren 0,6% der Familien dann, also vernachlässigbar. Und als ich gehört habe, nach 10 Jahren, sind wir, glaube ich, bei 1,3 irgendetwas gewesen. Also kannst du sagen, ja, hat sich schon minim in der Richtung entwickelt, aber so extrem minim, dass ich... Oh, dass es mir einfach auch verleidet ist.
Eben, du sagst zwar, du redest nicht so viel darüber, aber man spürt dann richtig, es treibt dich immer noch um, das Thema. Weil es einfach für dich ein Frust ist, du bist schon so aufgewachsen, dass das für dich irgendwie, oder beziehungsweise sozialisiert wurde, dass das für dich nicht ein Riesenthema ist,
ja,
dass
genau.
Gleichstellung einfach per se wichtig ist. Und es ist immer noch nicht so richtig so.
Ja, es langweilt mich. Aber es regt mich auf. Es regt mich auf, wenn ich wieder sehe, wir sind noch nie. Regt es mich auf und ist mir auch so ein bisschen im Sinn verleidet von, ja, ich bin an so manchem Podiumsgespräch zu Thema Gleichstellung gewesen. Das tut man ja meistens zu Bekehrten predigen. Ist auch nicht schlecht, ein paar Leute bestärken in ihrem Lebensentwurf und dann sagen, Mama, das ist schon gut, was du machst. Aber irgendwann habe ich gesagt, hey, jetzt mache ich nicht mehr. Lange habe ich das so als Aufgabe, habe ich gefunden, hey, du bekommst eine super Plattform in der grössten Zeitung der Schweiz. Du kannst jede Woche über das Zeug schreiben, bekommst sogar noch Geld dafür. Du musst das, was damit einherkommt, nämlich quasi die öffentliche Rolle vom der redet jetzt für zeitgemässere Familienmodell. Das musst du annehmen. Du musst halt gehen, wenn der Zwistungsclub anruft. Mhm. Du musst halt an die Podiumsgespräche gehen. Jetzt hängt es mir zum Hals. Also, ich höre die Positionen. Ich habe es in- und auswendig. Ich könnte es parodieren, wer dann was sagt und zu welchem Schluss dass man dann kommt. Und wo sind wir? Noch nie. Meine Frau und ich haben auch nie das Verhandeln. Wir haben nie das berühmte Gespräch, wo du am Tisch sitzt, oh, jetzt ist das erste Kind unterwegs, wie machen wir es? Mhm. Das war für uns beide so unausgesprochen klar gewesen. Und das finde ich eben noch verrückt, das, was du vorhin gesagt hast. Also, ich bin so, ja, als ich in den 80er Jahren zu Bern Gimmer bin, habe ich echt gemeint, wir machen es dann anders. Wir haben ja dort stark unseren Schub, ja, Feminismus und, mhm. und wir haben das mitbekommen. Unsere Klassenkameradinnen, die sind drauf gewesen. Wenn wir es noch nicht mitbekommen haben, sind es erklärt. Und du hast also recht einen einfühlsamen und gespürigen jungen Mann müssen sein, für das dort überhaupt eine Chance gehabt ja. bei den Frauen. Und dann ist das wie so klar gewesen, hey, wenn dann mal Kinder kommen, dann macht man das zusammen, dann tut man den Job reduzieren. Über das habe ich gar nicht nachgedacht. Und dann habe ich dann irgend viel, viel später Kinder bekommen. Und noch viel später hatte ich eine Klassenzusammenkunft gehabt, whatever, 25 Jahre Matur und war einfach der Einzige.
Ja.
Der Einzige, der daheim ein bisschen etwas gemacht hat. Da habe ich gedacht, hallo, wo sind denn die Ideale geblieben? Wo wir, es sind nicht einmal Ideale gewesen, es war eine Selbstverständlichkeit gewesen. Mit 20 hätte ich darauf gewettet, unsere Generation lebt mal ein anderes Familienmodell. Alle. Das ist nicht passiert.
Es ist eben, wie du sagst, für dich war das so nicht klar, wir haben das Gespräch gar nie geführt. Für viele, jetzt sagen wir mal Frauen, ist das eigentlich auch klar, sie führen das Gespräch nicht. Und dann, bam, ist das Kind da und man merkt, irgendwie haben wir gleich nicht die gleiche Meinung. Das ist ja dann oft wahrscheinlich das Problem.
Das habe ich so zu perfide gefunden, wenn ich so in den letzten Jahren aber gehört habe, dass junge Frauen kamen und die sind bestärkt. Hast du gemerkt, die wollen alles, die wollen ein super Studium, eine super Ausbildung, einen super Job. Und bin ich auch mal so am Podiumsgespräch mit einer 20-jährigen Maturandin und die hat das erzählt und dann habe ich dann einen super Job und dann habe ich dann zwei Kinder. Habe ich gesagt, okay, gut, find der Mann, also find der Partner, wo das mit ihm so kannst realisieren und wo bereit ist, seinerseits seinen Teil beizutragen, sodass du die Kinder und diesen Job kannst haben. Und dort, glaube ich, hat es so eine Zwischengeneration gegeben, die wirklich reingeschlittelt. Ja, du kannst ja nicht von ihnen verlangen, dass sie jeden Morgen in den Spiegel schauen, als erstes Mal der Alice Schwarzer Merci sagen und den vorherigen Generationen für alles, was erreicht ist. Sie sind so mit einer Selbstverständlichkeit aufgewachsen. Und dann war aber die Realität ganz häufig eine andere gewesen. Und darum habe ich noch Freude, dass ich jetzt wieder bei ganz Jungen, ja, dass meine Tochter jetzt eben das wieder ganz gross auf die Fahne schreibt. Der mit dem Feministisch und mit der Gleichstellung und mit, dass das Thema ist bei diesen 20, 21-jährigen Frauen. Dass sie sich wieder mehr bewusst geworden, wie nötig dass es ging noch ist.
Du hast noch einen Sohn auch. Hat der auch irgendwie ein feministisches Gedankengut?
Ja, klar hat er. Aber er ist dann manchmal endlich der, der, sagen wir, am Familientisch so ein bisschen der Advocatus Diavoli muss spielen. Weil es ist ja klar, also mit einer sehr outspoken, jungfeministischen, grossen Schwester, ist dann noch die grosse Schwester, die grosse Röhre führt. Und den Eltern, die eh finden, das ist alles selbstverständlich, muss ja dann manchmal fast ein bisschen rebellieren. Plus hat er wirklich auch an der Schule, finde ich, seine Erfahrungen gemacht, dass, wo ich ein Thema, das ich auch lange gar nicht wahrhaben wollte, weil ich hatte immer so meine Gender-Ideale im Gring. Mm. Und sage, ja, auch lange gemeint, es ist alles Sozialisierung. Es ist nicht so, dass Mädchen mit Baby spielen und Buben mit Autos. Das ist alles anerzogen. Mm-hmm. Und irgendwann schon müssen sagen, ein Teil ist wahrscheinlich innen.
Ja.
Und so habe ich auch das Thema, dass das Gimmi ein bisschen bubenfindlich ist. Habe ich auch lange so ein bisschen nicht wahrhaben wollen, muss ich ihm jetzt also auch nach seinen Gimmi-Erfahrungen ein bisschen recht geben. Es ist ein schwieriges Alter für einen jungen Mann und es läuft der jungen Frauen ganz sicher an der Kante im Gymnasium einfach ringer. Und es ist vielleicht auch ein bisschen auf sie besser zugeschnitten. Sie können das besser abliefern, was dort verlangt wird. Und von dem her hat er sich manchmal auch so in der Schule und in einer Schulklasse, wo die Jungs immer die Jungs sind, all diesen Gymi-Klassen, wenn es sprachliche Profile sind, sind sie in der Minderzahl. Und hat er sich manchmal auch so ein bisschen falsch behandelt gefühlt. Und dann musste ich recht geben. Mhm. Von dem her ist er jetzt, würde er jetzt kein T-Shirt tragen, ich bin ein Feminist. Aber je länger er nicht diskutiert, desto ist es klar, ja, eh.
Ja. Ihr habt das eigentlich vorgelebt, eben, dass es völlig selbstverständlich ist, es sind einfach beide für beides zuständig. Hat das zu mehr Chaos zum Teil auch geführt?
Ja. Ich habe lange mich schwer getan mit nicht klaren Bereichen. Mhm. Ich habe sogar manchmal gesagt, komm, jetzt machen wir es ab, einfach jemand die Wäsche, jemand die Böden putzen. Einfach so, der fixe, weil natürlich das auch immer wieder passiert ist. Entweder war der Kühlschrank am Abend leer gewesen, oder es war doppelt eingekauft gewesen. Das ist uns noch nach Jahren immer wieder passiert. Ja. Weil du musst eben alles ging gegenseitig. Der Nachteil ist, du schaffst schon mehr. Also du machst manchmal doppelt, beziehungsweise schon rein. Du musst ja immer auf dem gleichen Wissensstand sein. Und jede Landschuhwoche von jedem Kind muss weit, müssen beide wissen, es braucht dann noch eine Trinkflasche und ein Sackmesser. Man muss dann noch den Schlafsack in Reinigung holen und so. Ich habe manchmal mit Nachbarn geredet und gesagt, eben die Landschuhwoche da von den Kindern, da sagt er, halt, oh, da musst du mit der Arlette reden. Also der Vater einfach nicht mal gewusst, ja, dass das Kind dort die Landschuhwoche geht. Und bei uns immer doppelt, also der Informationsaustausch an sich ist schon streng. Und manchmal gibt es eben die Pannen, wie der überfüllte oder der leere Kühlschrank. Das ist die schwierige Seite, aber die gute ist ja, du hast immer, bei jeder schwierigen Situation ist du sofort die Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner, der auf dem gleichen Wissensstand ist. Also alle, ja, Erziehungssorgen, haben wir dann einfach wirklich auf Augenhöhe können reden, weil wir vom gleichen geredet haben. Wo ich manchmal denke, die abwesenden Väter, die danach halt einfach durch ihren Job abwesend sind, die können auch gar nicht mitreden, wenn ihr Kind irgendein Problem hat, weil sie es viel zu wenig im Alltag haben gelernt kennen. Mhm.
Aber so Phasen, wie eben du hast dein erste Comedy-Programm hast du, oder nennst du es Cabaret? Oder?
Ich sage fast lieber Cabaret. Ja. Am Anfang ist das ein bisschen, ich habe irgendeinen Namen müssen erfinden im 2013. Ja, also ein Label. Dann habe ich gesagt, komm, ich schreibe Cabaret. Tönt ein bisschen prätentiös, aber Comedy tönt so schnell nach dem billigen deutschen Privatfernsehen. Ja. Comedy-Scheiß und dann Schenkelklopfbuette. Und die Comedisierung, ja, das ist nicht so meins. Ich sage lieber Cabaret.
Also dein erste Cabaret-Programm hast du eigentlich geschrieben, wo deine Kinder jetzt noch nicht gerade aus dem Gröbsten draussen gewesen sind. Ist es in so einem Moment, wo du dich völlig in etwas reingeben musst, schwierig, um dann eben auch noch so präsent zu sein und bei allen Erziehungsfragen wirklich à jour zu sein? Oder hast du es gut können trennen, die zwei Welten, kreativ arbeiten und einfach Vater und Hausmann sein?
Ist eigentlich dann noch gut gegangen, weil es sich ja wirklich auch mit den Jugendlichen und ihrem Jargon und ihrer Welt und ihren Splins beschäftigt hat. Und ich habe natürlich wahnsinnig geschöpft aus dem Alltag. Und meine Kinder hatten einen wahnsinnigen Anteil gehabt, auch am mehr aufklären, was gerade wieder, welche Ausdrücke im Jugendslang gewesen sind. Oh, das ist gewesen. Das hat dann geheissen, letztes Jahrhundert und ist uralt und weil ich das angesagt sind und ich hatte das Programm Motor und wirklich in den 2,5 Jahren, wo ich es gespielt habe, ich es alle 2 Monate müssen erneuern, weil die Jugend, im Moment, wo du der Jugendslang festhaltest, ist er eh schon von gestern und dort sind wir natürlich, ja, bin ich so im, ja, ich hatte das Immersionsprogramm daheim. Ich hatte jeden zweiten Mittag einen Mittagstisch von Jugendlichen und habe zugelassen, so eigentlich nur noch müssen notieren und mir Zeug merken. In dem Sinne war es dann hure gäbig gewesen. Und auch so von der Aufteilung her, dass meine Frau halt meistens am Tag gearbeitet hat und ich, als ich dann so reingerutscht bin mit Cabaret machen, mit in diesen Theaterauftreten, ist ja das meistens am Abend, sind wir einfach irgendwie auch gut aneinander vorbeikommen in der Betreuung, weil sie dann tatsächlich noch so ist nötig war. Dann sind die Kinder 13 und 15 gewesen. Ja, dann hatte ich einfach mega Schwenk gehabt, dass je mehr sich das jetzt ausgewachsen hat, richtig zu meinem eigentlichen Job, den ich heute mache, desto mehr sind die Kinder grösser geworden und kannst so mal allein lassen, beziehungsweise sie kommen am Mittag gar nicht mehr heim. Jetzt könnte ich es effektiv nicht mehr. Im ersten Programm ist mir total zu gut gekommen, dass die Kinder herum waren und jetzt brauche ich viel mehr Raum für ja, für mein Zeug zu entwickeln, zu erfinden.
Dein aktuelles Programm heisst, was würde Elvis sagen? Was ich lustig finde, dass der Elvis ist für mich so eine Figur, die eigentlich nicht das Gender repräsentiert.
Aber
ich muss sagen, ich kenne ihn, ich kenne nur ein bisschen Musik und ein bisschen Filmaufnahmen und so. Ist er ein, nicht gerade ein Vorreiter von der Gleichstellung, aber auch nicht ein totaler Antagonist?
Das kann ich mir gar nicht überlegen, das ist lustig. Also das ist er sicher nicht. Er ist sicher kein Vorreiter. Er ist für mich ein totaler Rebell, ein totaler Revolutionär im gesellschaftlichen Sinn für manches, was er gemacht hat, weil er Mitte der 50er Jahre die schwarze Musik hat genommen und zu Mehrheitsfeigen gemacht und ich habe mit vielen schwarzen Musikern, afroamerikanischen Musikern geredet, die sagen alle das Gleiche, er hat uns nicht gestohlen, er hat nicht unsere Kultur gestohlen, er hat sie genommen und hat gemacht, dass unsere Musik endlich im weissen Radio kommt. Mhm. Und der Elvis ist gestorben, der Erste, der am Sarg ist gestanden, ist der James Brown gewesen, weil er gesagt hat, ohne Elvis wäre ich nie der erste schwarze Superstar geworden. Es hätte keinen Michael Jackson gegeben ohne Elvis, es hätte gar nie einen schwarzen Superstar gegeben, kein Bob Marley, kein Eminem. Der Eminem ist weiss, kein Tupac Shakur. Einfach, in dem Sinne war er wahnsinnig revolutionär gewesen. Und wie er die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen. Also eine Alltagslockerheit, ein alltägliches über Sex reden, ein alltägliches nicht mehr so steif im Umgang mit den Kindern sein und so. Für das ist er für mich ein riesen Revolutionär. Aber jetzt rein in dieser Genderfrage, die du ansprichst, naja. Ist er halt schon der klassische Rockstar gewesen, mit den Groupies. Und zwar je jünger, desto besser. Und jetzt nicht wirklich. Ich glaube, einen guten Vater, solange er konnte. Ich glaube, die Lisa Marie, also mit der habe ich auch mal geredet, mit seiner einzigen Tochter, die hat ihn heiß geliebt und hat viel Zeit mit ihm verbracht. Weil er war ja auch viel daheim gewesen, tagsüber. Muss man auch sagen, ist am Abend er mit dem Privatflüger irgendwo ein Konzert gemacht. Aber er war viel rum, präsent gewesen.
Ich finde es so spannend, wie man eigentlich jetzt, dein Büro ist, ich weiß nicht, wie viele Bilder von ihm da hängen. Er spielt eine wichtige Rolle und manchmal frage ich mich, kann man Musik hören, eben, wo vielleicht auch von den Texten her oder vom Zeitgeist her nicht dementsprechend, wo man sonst lebt. Also das ist etwas, was mich ja persönlich dann auch beschäftigt. Das ist für dich in dem Fall nicht...
Ich bin ja extrem eigentlich textfixiert. Ich höre fast jeden Song eigentlich wegen der Geschichte, die er erzählt. Mhm. So, was ich heute für Musik höre. Und dann habe ich mega Mühe, Abstriche zu machen. Sogar bei einem Lyle Lovett, der wunderbare Songs schreibt. Aber ich weiss, er hat den Bush gewählt. Er ist ein texanischer Republikaner. Sage ich schon, darf ich die Musik noch hören? Und bei Elvis ist es einfach anders. Das finde ich jetzt einfach der grösste Sänger von allen Zeiten. Und da hat mir die gelben Seiten von Memphis und Umgebung können vorsingen. Ich wäre runter wie ein heißer Käse. Es ist einfach, bei dem ist es jetzt wirklich die Art und Weise, wie er singt. Von der Erotik, von der Leidenschaft. Als ich mich wieder intensiver beschäftigt habe, wieder regelmässiger gelost, all die Platten, die ich hatte, die habe ich einfach gesammelt. Jetzt habe ich sie wieder mehr angefangen und gemerkt, es hat politische Songs. In der Ghetto war dann mal ein hochpolitischer Song gewesen, wo er sich für Minderheiten eingesetzt hat. Aber die Frage, die du stellst, die ist riesig. Und ich habe gefunden, nein, kann man nicht. Man kann nicht etwas, was man quasi weltanschaulich nicht teilt, toll finde. Dann habe ich mal mit drei New Yorker, wirklich extrem outspoken feministische Rapperinnen, habe ich ein Gespräch gehabt, ein Interview gehabt mit der Northern State. Und die haben gesagt, hey, sie haben in ihrer Jugend, in ihrer Adoleszenz einfach Tupac gehört. Ja. Und der hat da frauenverachtend bis an Bach haben von diesen Hoes und diesen Fotzen. Ja. Und mit einem Frauenbild, das es einem hinterher strahlt. Oh, die eine hat so beschrieben, ich bin einfach auf dem Bett gelegen und quasi, also das, der hat sie quasi mit diesen Songs wie eine Vergewaltigung gewesen. Sie hat es aber immer wieder müssen haben. Mhm. Also die hat wirklich die Ambivalenz so beschrieben, dass sie wahnsinnig Fan ist gewesen vom Tupac und gleichzeitig eigentlich das Schreckliche gefunden, was er gerappt hat, aber die Anziehung ist grösser gewesen. Und die drei haben dann total den Tupac in Schutz genommen. Ich sagte, nein, auch wenn er, schau, er hat auch ganz frauenfreundliche Texte gehabt und über seine Mutter, die ja auch alleinerziehend war und so. Und die haben so sich als Anwältinnen von dem sogenannten frauenverachtenden Rapper eingesetzt. Und dann habe ich auch ein bisschen angefangen zu denken, ja, Musik ist manchmal mehr als einfach nur ihren Inhalt. Mhm. Und einer von meinen Grössten, den ich wirklich dermassen verehre, der Ryan Adams, wo ich schon gewusst habe, ist ein Schwieriger, aber ich bin auch, wo ich mal ein Interview mit ihm gemacht habe, geantwortet, der kann dort total spinnen, passt dann auf, und dann war er aber 3 Stunden lang einfach der freundlichste Mensch auf Erden gewesen, und ich habe auch gefunden, wow, und so, und nachher hat er letztes Jahr einen grossen Shitstorm gehabt und eine Musikerin nach der anderen hat ausgepackt, wie er sie bedrängt hat oder wie er sie halt hat quasi, ja, ich fördere dich schon oder ich produziere schon dein Album, aber, und immer, immer ist es auf Sex rausgelaufen. Mhm. Und auf eigentlich so die Art von Bedrängnis, wo ja, halt im Zuge von Me Too ist einfach der Ryan Adams total an die Kasse gekommen. Ja. Nicht der Brian Adams, ja. Der Ryan Adams. Und dann habe ich für mich so entschieden, die Geschichten sind zu straub. Das wollte ich jetzt nicht mehr hören. Ich habe sogar in mir ersetzt, in meinem iTunes, habe gesagt, so, wirst jetzt durch eine feministische Songwriterin ersetzt. Jetzt höre ich die an ihrer Stelle, die heisst auch Adams. Und ein paar Wochen später hat mir irgendwie der Shuffle auf meinem iPhone, hat mir beim Mobility-Fahren einen Song auf einen Lautsprecher gespielt und ich habe gefunden, leck, ist das schön. Und beim dritten Refrain gemerkt, oh Scheiße, das ist ja Ryan Adams. Das darf ich eigentlich gar nicht mehr hören. So, also konsequent wäre ich nicht.
Okay, aber es ist noch schwierig. Eben, ich habe mich jetzt immer gefragt, warum du... Die Themen Feminismus, Gender treiben dich nach wie vor um. Und sie wären in dieser, also es ist die Hausmann-Kolumne, gibt es nicht mehr, es gibt einfach Bernd Friedli-Kolumne jetzt. Sie sind ja schon auch immer noch ein Thema. Also du kannst dich dort, dem verschliessest du dich nie. Auch wenn du jetzt nicht mehr als die Galionsfigur von allen Hausmännern willst gelten.
Nein, ich finde mehr, ich würde es nicht mehr so auf die Fahne schreiben. Gut, das habe ich eh nie, aber es ist mir dann quasi auf die Fahne geschrieben worden. Mhm. Also, wenn du halt den Ring rausstreckst mit, schau da, ich bin der Hausmann, dann wird dir irgendwann schon das Label verpasst vom Hausmann der Nation. Und dann habe ich dann auch irgendwann gefunden, hey, entweder wird ich das jetzt los oder wird es nie mehr los. Mhm. Und habe, ja, ein riesen Glück gehabt auch, dass ich quasi, mein Publikum hat sich dann auch eine Art geschiftet von Vorlesungen, wo wirklich die Leute haben, weil die Hausmann-Kolumne hören, ist das dann so übergegangen in das Kabarett, das ich heute mache. Und klar sind die Themen präsent, die würden einfach, ja, vielleicht sind sie subtiler präsent im besten Fall, also das wäre jetzt meine Hoffnung. Und der Kampf ist ging noch da. Gestern habe ich eine Kolumne abgeliefert, über all die Drogerieverkäuferinnen, Schalterbeamtinnen in der Post, die mit diesen alten Leuten eine unglaubliche Geduld haben. Die alten Leute, die mit dem gelben Büchlein können Einzahlungen machen. Oder die sich in der Drogerie beraten lassen, weil sie eben die Waschmaschine nicht mehr bedienen können. Die Tür habe ich zu hart. Yes. Da habe ich ihnen zugelassen, letzte Woche, wo einem alten Mann erklärt, wie er jetzt Handwäsche machen muss. Und wie sie ihm das Döschen, das Waschmittel extra noch umgelehrt hat in eine Flasche, die er dann auftun kann. Einfach, hey, Liebenswürdigkeit. Habe ich irgendwie geschrieben, das sind Heldinnen des Alltags. Dann schreibt mir meine Produzentin von der Redaktion, die eine Frau ist, schickt mir den Text zurück und er heisst Helden des Alltags. Dann habe ich gesagt, nein. Das sind in 99% der Fälle sind das Frauen, ja. Die so Jobs machen. Und ich habe von der Frau Terzi von der Drogerie geredet. Bitte schreib Heldinnen. Mhm. Und ja, ich versuche vor allem so in der Sprache, ich versuche sehr viel, by the way, so Sachen zu lassen. Wenn ich eine Aufzählung mache, sind es halt Ingenieurinnen und statt dass es Ingenieure sind oder so. Du kannst mit Sprache recht viel in diese Richtung machen.
So die kleinen Sachen, die bei den Leuten irgendwann ins Hirn gehen.
Ja, das wo wir viel lieber sind, als das Ständchen machen. Also, wo natürlich meine 21-jährige Tochter muss. Das geht nicht mehr ohne Ständchen. Mhm. Und bis dort, wo es auch nicht müsste sein, Mitgliederständchen innen, aber was sprachlich falsch ist. Das verstehe ich, ja. Aber ich finde, wie, hey, bei 54, ich will es einfach mehr so selbstverständlich brauchen. Ja, Frauen können Mathematik studiert haben oder ja, Frauen können Schreinerinnen sein und das klingt jetzt auch wieder ein bisschen plakativ, aber das muss man, glaube ich, einfach steter Tropfen hüllt den Stein gegen wieder bringen.
Ja, aber wenn man es nicht, wenn es so wäre, müssten wir es ja nicht mehr erzählen und gleich müssen wir es noch erzählen, weil es nicht allen klar ist, dass das die Möglichkeiten bestehen. Oder so.
Ja, das ist auch gegen die Frage, wo befinden wir uns? Gestern habe ich es in meinem Kinderbuch vorgelesen, im Kandertal im Berner Oberland. Und, da geht es darum, ein Mädchen ist total Schutti-Fan von einer amerikanischen Fußballerin und die amerikanische Fußballerin küsst nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft ihre Frau. Und an dieser Stelle sagen einfach die halben Kinder, sagen weg! So.
Aber sie sagen nicht, weil es eine Frau ist, sondern sie sagen einfach, weil küssen.
Nein, weil eine Frau küsst.
Ah, oh, ehrlich? Okay. Ja, ja. Oh, ich denke, in einem gewissen Alter ist ja
sowieso die Vorstellung. Nein, die Stelle im Buch ist genau gleich. Also die Schüler gestern haben auch noch weg gesagt, bevor der kleine Bruder von meiner Protagonistin im Buch genau auch weg okay, sagt. Ja. Willst du etwa auch eine Frau heiraten?
Ja.
Und meine Protagonistin, die so ein bisschen am Merken ist, dass sie auch lesbisch ist, die überlässt dann die Frage von einem kleinen Bruder. Später kommen sie dann irgendwie beim Pompchips-Essen dazu. Findet der kleine Bruder schon, hey, besser zwei Mütter als gar keine. Mhm. Irgendwie so, das ist ihres Wording. Und dort habe ich so gemerkt, ja, also Regenbogenfamilie, wenn du in der Stadt Zürich lebst, dann kennst du einfach eine, Minimum.
Genau, ja.
Und im Kandertal war das für die Kinder. Und die Lehrerin, die hinter diesen Kindern sind aufgereilt gehockt, sind, glaube ich, noch fast bleicher geworden.
Okay.
Dass jetzt ich mit ihren Schulkindern über das Thema rede, habe ich halt mit diesen Kindern über das Thema reden. Ja, kann ein Mann eigentlich nicht einen Mann heiraten? Was hat er das Gefühl? Oder eine Frau. Und zusammen Kinder haben und so weiter. Und dann habe ich so gemerkt, kommt eben auch noch ein bisschen darauf an, wo du bist.
Ja. Ja.
Das sind nicht, ich sage nicht, dass sie alles Hinterwäldler im Kandertal, aber sie haben eine andere Lebensumgebung.
Ja, eben genau, es ist ja nicht so, dass sie das per se ablehnen, sondern sie kennen es
schlichtweg
nicht gross.
Und da bin ich zu Kaffee dort. Dort ist angeschrieben, Frauen zum Morgen für 21,50 Franken. Gibt es also so tolle Brunch und Bützer zu 9. Und wie zum Beweis sind dort wirklich so die sogenannten Hausfrauen gehockt an zwei Tischen und haben zusammen so zu mörgeln, weil dann sind ja Kinderschuhe,
ja.
Zwischen 9 und 11 hat man ja Zeit. Und am anderen Tisch sind wirklich die Handwerker am Stammtisch, haben ihr ein Büzer zu 9 genommen, ja. Mit Nussgipfel, ein bisschen toll, weil die müssen ja werken. Dann denkst du, eine Art, hey, wo bin ich gelandet? Ja. In welchem Jahrhundert bin ich gelandet? Auf der anderen Seite muss ich auch wieder sagen, ja, das ist dann ihre Lebensrealität. Ja. Und der Lastwagenmech und der Schreiner im Berner Oberland, der hat jetzt einfach auch ein bisschen die weniger guten Möglichkeiten von, sagen wir, Teilzeit zu arbeiten und eben ein Gleichstellungsmodell im Alltag auch leben, wie wir das hier stattmachen und wie es in unserer Bubble selbstverständlich ist. Dort muss ich ein bisschen aufpassen, ich würde nie mit dem Finger zeigen und sagen, das sind Rednecks und Hinterwäldler, sondern ich muss auch sagen, ein Familienmodell zu leben, ein modernes, mit beide arbeiten, beide Teilzeit, beide noch gut zahlt mit der Teilzeit. Weil man ist ja Architektin, Psychologe, Fernsehproduzentin, bla bla bla, Grafikerin, Webdesignerin. Dann muss ich einfach sagen, wir sind hure verwöhnt. Mhm. Und du kannst schon modern leben, wenn du es dir kannst leisten.
Ja, und eben, wenn man das Gefühl hat, es stimmt für dich so, stört es ja niemand. Das ist dann aber die Frage.
Der bin schwankig ging.
Ja.
Ich habe auch gerne gefunden, hey, auch da in der Nachbarschaft, wir haben so gewisse, neben unserer Genossenschaftssiedlung hat es so Häusle, die klassischen Häusle, und dort hat es auch die klassische Hausfrau gegeben, die in ihrer Rolle total ist aufgegangen. Die hat auch so ein, das hast du gemerkt, die hat ein Hoheitsgebiet. Mhm. Und die hat von ihrem Mann, der Banker ist, auch eine grosse Wertschätzung bekommen für das, was sie daheim leistet. Aber es war so die total traditionelle Aufteilung gewesen. Und ich habe auch gefunden, hey, wenn die glücklich sind, ich finde es immer wahnsinnig schwierig, anderen ihr Lebensmodell vorzuhaben. Du kannst dein eigenes Leben, das ist ja auch so die Schwierigkeit, jede Familie muss es für sich wieder herausfinden, es gibt keine Modelle. Du kannst schon ein Ratgeberbuch schreiben über partnerschaftliche Familienmodell. Aber jede Family hat wieder andere Voraussetzungen und andere Jobs. Und sie verdient so viel und er verdient so viel und man muss es wieder neu erfinden. Das finde ich das Anstrengende. Jede Familie muss es für sich herausfinden. Und wir haben manches Jahr geschrübelt, bis wir unser ideales Modell hatten. Aber ich würde nicht andere gehen. Eben, ich habe lange gesagt, andere tun ich nicht verurteilen. Und wenn du jetzt aber sagst, es stört ja niemand, dass die so leben im Kandertal, muss ich sagen, es stört mich ein bisschen. Stört mich gleich, dass die klassische Hausfrau oder klassische Bützer dort noch so verankert.
Also stört dich mehr einfach, weil Kinder dort auch gar nichts anderes miterleben, als dass es halt einfach so ist. Dass keine Möglichkeit
besteht. Ja, genau. Die haben keine anderen Vorbilder. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Ja.
Jetzt bist eben du der grosse Hausmann der Nation gewesen. Wie ist das denn eigentlich für deine Frau, wenn quasi da heisst, oh, der Benz ist ein Hausmann, super. Und sie hat ja ganz viel von diesen Arbeiten zum Teil auch gemacht. Bei ihr hat einfach niemand gefunden, wow, bravo.
Genau. Also wenn sie die Scheisse putzt, hat sie die Scheisse putzt. Ja. Und wenn ich es gemacht habe, war es eine nationale Angelegenheit gewesen, habe ich aber gesagt. Du siehst natürlich so viel in ihrem Job, glaube ich, Selbstbefriedigung und Wertschätzung und ihr Selbstwertgefühl können stärken, dass er das, wir haben mehr gelacht über das. Okay. Aber er hat schon Momente gegeben, wo es so genervt hat. Obwohl ich manches Jahr habe ich tendenziell mehr gemacht daheim. Jetzt im Moment machen wir es, glaube ich, wirklich so auch eine halbe, weil wir beide sehr eingespannt sind, außerhalb vom Haus. Aber auch wenn ich einen grossen Teil gemacht habe, es hat sie schon auch genervt. Mhm. Mehr so, wenn Leute, die es besser hätten müssen wissen. Also das öffentliche Bild ist uns immer wurscht gewesen. Weil ich auch immer gesagt habe, der sogenannte der Benz Friedli in Anführungszeichen, der bleibt eh, wenn ich heimkomme, vor der Haustür draussen. Und dann gehe ich rein und dann bin ich der, wo ich bin. Und also du gehst ja nie mit einem Dünken oder mit einem Rollenbild von dir selber gehst du heim. Die Familie hat ihre eigenen Gesetze. Wir haben immer das, was an meiner Rolle ist, öffentlich war, hat meine Familie immer auf eine total gute Art so ironisiert.
Ja.
Oder höchstens wirklich Sprüche gemacht und gesagt, Herr Friedli, du solltest hier noch abputzen, das ist schliesslich dein Job. So quasi, hey, wenn du schon Hausmann der Nation bist, musst du jetzt
aber da.
So, der King hat Witze gemacht, die Frau hat Witze gemacht. Genervt hat es sie, wenn Freunde oder Leute hier aus dem Quartier so plötzlich die Benz Friedli Hausmann-Sprüche gemacht, die es eigentlich besser hätte wissen müssen.
Ja.
Dann hat sie sich geärgert.
Ja, das ist verständlich.
Ja, das ist verständlich.
Jetzt, eben das Thema treibt dich um. Ein nächstes Gabaret-Programm ist aber nicht. Also es ist nicht, dass ich so umtreibe, dass du würdest wählen, das einmal humoristisch abhandeln, die ganze Gleichstellung.
Schwierig finde ich, über Männer und Frauen zu reden, ohne in den uralten Fallen, Genderfallen zu landen. Und das ist noch schwierig. Das Publikum hört wahnsinnig gern immer wieder die gleichen Feststellungen. Mhm. Das Publikum wird wahnsinnig gern im Klischee oder im Vorurteil bestätigt. Frauen können nicht parkieren, Männer können nicht zuhören. Und erstens stimmt das in meinem Alltag nicht. Es entspricht nicht meiner Realität. Ich glaube, meine Frau kann besser parkieren. Und zweitens finde ich es so langweilig, auf Klischee herumzureiten. Also die Aufgabe des Kabarett wäre ja eher, sage ich, gibt es Klischee zu hinterfragen. Und dort wird es schwierig. Mhm. Also abendfüllend möchte ich es, glaube ich, nicht aufhalsen, weil dann haben die Leute schon, bevor sie ins Theater kommen, das Gefühl, oh, das wird anstrengend, es wird ja. Volkshochschule. Und ich möchte die Volkshochschule so machen, dass sie es erst hinterher merken. Ja. Also ich möchte meine Haltung und mein Zeug, was mir total wichtig ist, habe ich immer, also AKW, im letzten Programm habe ich eine vierte Stunde zu den AKW predigt, weil das mein wichtigstes Thema ist, seit ich bei Bub war. Und da müssen sie alle durch. Es gibt in jedem von meinen Programmen 10 Minuten, die sind nicht lustig. Da müssen sie einfach durch. Dann werden sie mit irgendeinem Schenkelklopfer werden sie erlöst und in Pause entlassen. Aber das ist auch schön am Theaterabend, du kannst so verschiedene Ebenen rein, du kannst sie so ein bisschen mit auf eine Reise nehmen, es ist nicht gleich lustig. Aber jetzt abendfüllend würde ich nicht, es fließt sicher ein, weil es treibt mich immer um.
Aber aus dem Kinderthema bist du draussen.
Ja, ich habe so einen Fundus schon. Von, also ich merke immer wieder, jetzt auch in meinem neuen Programm kommt Zeug vor, halt, wo ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe, wo aber uralt ist. Ja. Wo mein Bub vor, Jesus, was ist jetzt? Ist er 19 und vor 10 Jahren sind sie mal zu spät am Mittagstisch gekommen, er und seine Freundin Elena. Und ich schon am Hyperen, wo sie endlich kommen und die Schuhe dreckig und so, sagen sie. Wir haben darum eine Abkürzung genommen. Und das sind so herzige Sachen. Oder? Du bist 3/4 Stunde zu spät, aber du hast eine Abkürzung genommen. Und so, die Kindersprüche habe ich schon ein paar, die ich auch nächstes Mal wieder einstreue. Ja. Weil sie auf eine Art so, ja, sie, es gibt so, sie sind so goldig. Du kannst sie so nicht. Oder der eine Kollege, der mir erzählt hat, ist ins Stadttheater mit dem Bub. Geht das Weihnachtsmärchen schauen, dann geht der Vorhang auf und der Bub. Wow, Daddy, das ist ja 3D. Einfach so, das sind so goldige Momente, die droppe ich gerne auch manchmal auf der Bühne. Das hat die Leute, das sind so wie, das sind nicht künstliche Poeten, sie sind einfach echt. Ja. Also meine Tochter hat, die erste WM, die sie mit mir geschaut hat, sie ist tapfer, hat mit dem Vater Shooter geschaut.
Also Frauenfußball?
Nein, die erste Mann, wo ich das auch noch ein bisschen mit mehr Werbe verfolgt habe. 2006 hat sie mit mir oben geschaut, dort die Italiener, dann sind Weltmeister geworden. Hat sie irgendwann gesagt, hey, also die Zeitlupe, also die Slow Motion, das finde ich jetzt mega komplizierteste an WM. Da müssen sie ja alles noch einmal genau gleich schütten. So, also so eine herzige Vorstellung, dass die Jungs auf dem Rasen
alles das noch spielen.
So grossartig, das habe ich nie vergessen. Und das ist jetzt zum Beispiel einer, wo ich weiss, in meinem nächsten Programm, Whenever, 2021 oder 2022, kommt der da. Weil ich mir die Tage wieder in die Hände gekommen, ich wusste, hey, ja, in dem Sinn habe ich da noch einen gröberen Fundus, der noch nicht erschöpft ist.
Jetzt zum Abschluss, einerseits ist dein Programm, wo in Zukunft, wo du richtig Zukunft denkst, dann wieder musst du hinhocken und etwas Neues antatschen. Und andererseits sind deine Kinder am Ausflügen langsam. Was wünschst du ihnen für die Zukunft? Jetzt rein von der Gleichstellung, wo wir jetzt sind und was vielleicht in den nächsten Jahren passiert?
Ich habe einfach eine riesige Zuversicht, dass die das Leben packen und etwas finden, wo sie wohl sind, was sie befriedigen, wo sie beim Sohn wird es etwas kreativ sein, whatever. Ob der Musik produziert oder Möbel schreinert oder Architekt oder ich weiß es nicht, aber oder Industriedesign, Retter davon, der findet seinen Ort, wo sie im Wohl ist und wo er kann kreativ sein, da habe ich keine Angst. Und die Tochter ist sowieso als die nebst im Studium eben auch selber in der Politik aktiv und sich jeden Tag am Gedanken machen über die Gesellschaft, wie wird die Gesellschaft besser, gerechter, wie können wir Gleichstellung von der Frau ist sowieso ihr wichtigstes Thema und da habe ich einfach gar keine Angst, dass sie sich nicht zumindest in ihrem Leben, wenn sie schon nicht ihre politischen Ziele wird erreichen, ihre Ideale, die sie heute hat, werden in den nächsten 100 Jahren in der Schweiz leider nicht umgesetzt, aber dass sie es in ihrem Leben gut kann einrichten kann, da bin ich sehr sicher. Okay. Ja, und alles andere geht mir nicht an. Also schon wenn ich etwas wünschen würde, wäre es glaube ich so das ist total eine Phase, die du als Eltern erlebst. Es ist auch nicht ganz einfach, weil sie sind Oma. Also du machst unter Umständen eben noch ihre Wäsche. Und also nicht nur unter Umständen. Das machen wir noch. Wir sind jetzt gerade am Diskutieren.
Ja, das ist...
Warum machen wir es eigentlich noch? Ja. Aber wir leben da als 4 Erwachsene in dieser nicht riesigen Wohnung. Und das ist ein Teil bereichend. Also denke ich jetzt schon, lecker, das würde ich vermissen. Einfach die Diskussionen, die sind manchmal so kontrovers und manchmal so... Ich bin plötzlich der Bünzli, den ich mir jetzt weiss Gott nicht für ihn halte, aber dann merkst du, ah ja, plötzlich bin ich auf diesen Positionen, die jetzt doch schon recht gemässigt sind. Ja. Meine Tochter eine Speech übt für, hey, 100% Erbschaftssteuer. Nein, hey, Vati, kannst du schnell meinen Speech hören? Dann sage ich, ja, der Speech ist super, aber willst du wirklich am Partei Kongress 100% Erbschaftssteuer gehen, willst du nicht etwas verlangen, wo weißt, vielleicht eine Chance ist, dass in den nächsten 60 Jahren in der Schweiz umgesetzt wird, sagen wir 22% Erbschaftssteuer oder irgendetwas, was so ein Mühe noch realpolitisch möglich wäre. Nein. Dann merke ich, hey, cool.
So, ich will alles
und ich will es jetzt. So bin ich auch mit 20. Geil. Eigentlich geil. Und ich bin schon fast ein der Bünzli nebendran. Mhm. Nicht nur, weil das meine Rolle wäre, sondern ich merke, ja, da bin ich auch schon so ein bisschen abgeschliffener, aber der Austausch ist super. Und du lernst so viel. Leck, ich meine, ich wäre ja ein digitaler Volltrottel, wenn ich die Kinder nicht hätte, wo mir das noch, jetzt, wo mir meine Filme würden schneiden, mir zeigen, wie man macht mit diesen Social Media. Und das ist einfach mega cool. Und eben, du lernst sehr viel und, du verbringst Zeit mit ihnen, du diskutierst mit ihnen und gleichzeitig weisst, es von jetzt an, also nicht von jetzt an, schon lange, es ist ihr Leben. Mhm. Mir ist eigentlich eingefahren, wo sie hat lernen, die Tochter hat genau am ersten Geburtstag lernen laufen, wir hatten so einen mega langen Garten, so also ein Mehrfamilienhaus mit so einem Schlauchgarten, wie ein langer Park ist der gewesen. Sie hat verlaufen, die ersten Schritte, und am Nachmittag ist sie so weit von uns weggelaufen, wie sie können. Das waren dann etwa 100 Meter, gewesen, also wirklich so das Hingeste in den Garten hinterher verschwunden. Und an diesem Tag habe ich eigentlich gemerkt, okay, ihr Weg führt weg von dir. Ja. Ich muss einfach immer da sein, wenn sie zurückkommen will. Ja. Aber ich muss sie loslassen. Das habe ich mir zum Glück schon so verinnerlicht dann. Und habe sie auch schon so aufwachsen. Das sind ja nicht meine. Und die müssen nicht mir irgendwie eine Befriedigung verschaffen. Da habe ich genug eigene zum Glück. Ja. Mein Leben ist so mega cool und mein Job ist so unglaublich beglückend und bereichend, dass ich ja nicht mehr über die Kinder muss verwirklichen muss. Ich habe Freude, wenn es ihnen gut geht, aber es geht mir eigentlich nicht an. Mhm.
Was war jetzt rückblickend die strengste Zeit gewesen?
Schon, ich finde, also positiv gesagt, die glücklichsten Jahre finde ich immer zwischen Stubberein und Pubertät.
Ja. Also es ist eine relativ lange Phase.
Ja, es ist eine lange Phase, es sind 10 glückliche Jahre. Ja. So. Und streng finde ich wirklich, wo sie beide so, ja, wenn du sie nach und nach hast, wo sie halbjährig und zweieinhalb sind. Mhm. Beide noch wirklich, beide noch Nuki, beide noch shoppen, beide noch eigentlich sehr aufgeschmissen, ohne dich. Musst fahren, musst machen, musst schauen. Dort einfach so rein die totale körperliche Erschöpfung. Mhm. Finde ich schon die strengste Zeit. Es kommen eher emotional Zeiten, die viel anspruchsvoller sind, finde ich. Bei der Tochter früh, so in der dritten Klasse, beim Sohn in der Spät, wo ich finde, ja, das hat ihn gebraucht und uns gebraucht und uns als Familie gebraucht, seine Entwicklung, aber ich hätte, wenn ich nochmal könnte, nur sie nochmal.
Ja.
Also, ja.
Zum Glück.
Nein, es ist unterm Strich. Dann kannst du zurückschauen. Erstens, das finde ich ging so, das möchte ich eigentlich all diesen Väter, vor allem Väter, die hadern, die sagen, oh, was bedeutet das jetzt für meine Berufskarriere und so, möchte ich sagen, hey, es sind 15 intensive Jahre von deinem Leben. Und sagen wir, du hast die Kinder mit 35. Mhm. Und mit 50 hast du sie wieder, bist du wieder los. Ja. Und dann kannst du dich immer noch im Job noch mega verwirklichen. Und noch mehr, wenn du den willst, Tag und Nacht wieder bügeln und so. Tu doch einfach die Fokus so in der Mitte vom Leben mal ein bisschen auf die Familie richten und dich bereichern durch das, was du dort erlebst. Und eben, das ist halt auch wieder ein Privileg, dass ich das halt dürfen und können. Mhm. Das ist ein mega Privileg, aber das ist auch ein riesen Geschenk, einfach die Kinder sehen, aufwachsen. Ja, was du lernst, was du profitierst und was du einfach auch an schönen. Im Rückblick bleiben eben die schönen Momente.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest
und auf eurem lokalen Spielplatz.
Immer dort, wo am meisten geschrauben wird.